Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe den Eindruck, Ostern liegt schon wieder so lange zurück. Also wer jetzt in den Geschäften ist, der stellt fest, die letzten Ostereier werden verramscht. Alles wird schon so ein bisschen umgestellt auf Muttertag und auf den Sommer. Und die große Frage ist immer wieder, die Welt dreht sich weiter, aber ist dann irgendwas auch passiert an Ostern? Etwas, was auch sich bei uns verändert? Zum Beispiel unsere Sicht auf unser Leben oder auf diese Welt? Unterscheidet sich unsere Sicht nach Ostern von der Sicht, die Menschen haben, die nicht an die Auferstehung Jesu glauben? Nun, was ist denn die meiste Sicht? Es gibt eine aktuelle Untersuchung des BAT-Instituts für Zukunftsfragen. Die hat über 2000 Menschen befragt, so über 18 Jahren repräsentativ. Und diese Umfrage ergab Kriege, Inflation, Wirtschaftsmisere, Klimawandel, Migrationskrise und rasant voranschreitende Digitalisierung. All das führt bei einem Großteil der Bevölkerung zu wachsender Unsicherheit. Und man kann feststellen, dass diese Unsicherheit mit dem Alter steigt. Jeder Zweite unter 34 Jahren blickt mit Angst in die Zukunft. Aber bei den über 55-Jährigen ist es bereits mehr als zwei Drittel. Herbert Grönemeyer hat ein neues Album herausgebracht. Ich weiß nicht, ob es jemand schon gehört hat. Das ist los. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie dieser Mann auch die aktuelle Lage trifft. Der Titelsong fängt so an. Hoffnung ist gerade so schwer zu finden. Ich suche sie, ich schaue nach links und fühle mich blind für Perspektiven, die uns weiterbringen. Boah, hat Herbert Grönemeyer geschrieben. Wie geht es euch, wenn ihr die Nachrichten aus dem Nahen Osten hört? Gerade heute Angriff auch aus dem Iran. Wie groß ist eure Hoffnung, dass das da bald Frieden gibt, dass die Geiseln bald wieder freikommen? Ich denke an den Krieg in der Ukraine. Wie groß ist die Hoffnung, dass dieser Krieg mit einem Sieg der Ukraine endet? Ich meine, es ist ja nicht der einzige Konflikt. Es gibt eine Organisation, UCDP, Uppsala Konflikt Data Programm. Das ist ein Projekt zur Sammlung von Daten bezüglich militärischer Konflikte seit 1946. Die zählen aktuell 55 verschiedene Konflikte mit staatlicher Beteiligung, von denen 8 die Intensivstufe eines Krieges erreicht haben. Unser Verteidigungsminister Boris Pistorius hat im Oktober etwas gesagt, was viele immer noch hören und darüber nachdenken. Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssten kriegstüchtig werden. Darf ich nochmal an die Klimakrise erinnern, an den Anstieg des Meereswassers, Abschmelzen der Pole? Wie groß ist eure Hoffnung, dass der Klimawandel noch aufzuhalten ist? Es gibt Nachrichten, die einen immer wieder auch unter die Haut fahren können. Das WHO hat gesagt, dass die weltweiten Krebserkrankungen bis 2040 sich verdoppeln. Ist das nicht sowieso ein Phänomen, dass wir überall, wo wir uns rumhören, auch hören davon, dass Menschen an Krebs erkrankt werden, auch gerade junge Menschen? Ich hoffe, dass ich niemandem die Stimmung versaut habe und dass keiner denkt, ich bin ein Schwarzseher, den es vielleicht sogar Spaß macht, so die Dinge an die Wand zu halten und auch vielleicht sogar damit zu manipulieren. Nein, das will ich nicht. Ich will uns nur einfach mal erinnern an das, was manchmal sich in uns auch tut, wenn wir all diese Nachrichten hören, ob das auch da und dort sogar Hoffnungslosigkeit auslöst. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg schrieb Bertolt Brecht, ich gestehe es, ich habe keine Hoffnung. Die Blinden reden von einem Ausweg. Ich sehe, wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns das Nichts gegenüber. Boah. Matthias Claudius, deutscher Dichter, Redakteur, Erzähler, Herausgeber des Wandsbecker Bodens, der hat schon vor mehr als 200 Jahren gesagt, zu allen Zeiten ist das Gefühl eigener Hoffnungslosigkeit das Wahrzeichen wirklich großer Menschen gewesen. Ja, aber was bedeutet es? Hat nicht der Philosoph Karl Jaspers recht, wenn er sagt, die Hoffnungslosigkeit ist schon die vorweggenommene Niederlage? Ich las in einem Zeitungsartikel vor einiger Zeit, Menschen brauchen Hoffnung wie die Luft zum Atmen. Ich weiß nicht, wer unter uns schon mit Luftknappheit zu tun gehabt hat. Ich bin immer wieder auch im Hospiz und erlebe Menschen, die darunter ganz furchtbar leiden. Hoffnung ist nämlich etwas wie der Sauerstoff für unsere Lunge. Verlieren wir die Hoffnung, kommen wir in Atemnot. Und ein Mensch, der nicht mehr hoffen kann, weil er nichts mehr hoffen hat, der ist wie einer, der keine Luft mehr bekommt. Dagegen kann man immer wieder sagen, Hoffnung gibt Mut, Hoffnung entfaltet, Hoffnung gibt etwas zum Aushalten, macht kühn, befähigt zum Durchhalten. Immer wieder ist es so. Aber die große Frage, die uns immer wieder beschäftigt, ist, kann man Hoffnung machen? Kann man anderen Hoffnung machen? Vielleicht erinnern sich einige noch an Nina Ruge. Die hat von 1997 bis 2007 das Boulevard-Magazin Leute heute auch moderiert. Die hat so ein persönliches Markenzeichen gehabt. Am Schluss ihrer Sendung hat sie immer gesagt, alles wird gut. Das ist die große Frage. Ist das unsere Hoffnung? Können wir damit Menschen Hoffnung machen, wo eine Ehe zerbricht, wo die Gesundheit nicht mehr da ist, wo Kurzarbeit droht, wo Arbeitslosigkeit ist? Ist es das, dass wir sagen, alles wird gut? Ich habe da meine großen Zweifel, denn wir wissen alle, dass Hoffnung auch verfliegen kann. Hoffnung kann platzen, auch im Leben von Christen. Was hat meine Schwester, die ein Jahr jünger ist, gehofft, noch mehr als ihren 70. Geburtstag zu erreichen? Ich denke an meinen Schwager Norbert mit 60 Jahren, ich denke an Matthias Fult, das sind alles welche, die auch unter uns gewesen sind, die große Hoffnungen noch gehabt haben. Ich denke aber auch an Simon Petrus, einen aus dem engsten Kreis der Jünger. An Karfreitag lag sein Leben in Scherben. Jesus, sein Herr, war tot und er selber ein elender Versager. Aber 3 Tage später hat er erlebt, was sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Dieser Jesus ist nicht tot, er lebt und er lässt sich erleben. Jahre später hat er einen Rundbrief geschrieben an verstreute Christen in Kleinasien. Die lebten dort in der Minderheit, in einer immer bedrohlicher werdenden heidnischen Umgebung. Es gab zwar noch keine organisierte Verfolgung, aber es zogen dunkle Wolken auf. Die Christen wurden verleumdet, geschmäht, schikaniert, bedroht, teilweise auch geschlagen. Auf die Frage, wie geht's weiter? Was kommt auf uns zu? Mussten sie denken, das wird nicht einfach werden, das wird schwer werden. Aber Petrus schreibt an diese Christen einen Brief und der klingt so. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichten Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde. Wie klingt das? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat. Ich finde, es klingt gut. Das klingt fröhlich, das klingt begeistert. Das ist ein Loblied auf Gott, nicht auf irgendeinen Gott, sondern auf den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, was das bedeutet? Auch im Blick auf Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung an sich. Glaube, Liebe, Hoffnung, die sind immer nur in Verbindung mit einer Person, mit einer Sache, mit einem Gegenstand konkret. Die entscheidende Frage ist immer wieder, ob wir uns Hoffnung machen können und wenn ja, worauf? Der Petrus Hier lesen wir es ganz deutlich. Der ist in zunehmend unsicheren Zeiten einfach begeistert über Gott und was er getan hat. Das ist nämlich das Wunderbare. Diese Hoffnung ist nicht tot zu kriegen. Er schreibt von dieser Hoffnung wie von einem Geburtsvorgang. Ja, was ist denn das Besondere an einem Geburtsvorgang? Manch einer hat es ja selber auch miterlebt. Nun, da geschieht etwas. Da entsteht neues Leben. Da wird ein Mensch geboren. Man gebiert sich nicht selbst, man wird geboren. Das ist deshalb so wichtig, dass wir Hoffnung nicht machen können. Hoffnung ist ein Geschenk. Ja, es ist eine wunderbare Hoffnung, die Gott schenkt, die nicht tot zu kriegen ist. Eine lebendige Hoffnung. Darf ich mal zurückfragen, wenn es eine lebendige Hoffnung gibt, gibt es denn auch eine tote Hoffnung? Nun, wer bereits ins Alte Testament hineinschaut, der hört, dass Gott selber klagt. Klagt über Menschen, die sich falsche Hoffnung machen. Warum denn vor allen Dingen? Naja, weil sie sich Hoffnung machen auf Gold, auf Feingold, sich daran ihre Zuversicht nehmen. Und der Apostel Paulus haut in die gleiche Kerbe, wenn er von dem unsicheren Reichtum spricht. Ja, ist es denn unsicher? Ich meine, wenn man so ein größeres Aktiendepot hat und das jetzt im Augenblick gerade steigt, oder man einfach eine gute Rente hat, ist das nicht eine sichere Bank? Oh, wir wissen vielleicht alle, wie schnell das unsicher werden kann. Kann man nicht auch seine Hoffnung auf Menschen setzen, auf gute Freunde, auf Ehepartner, die mit einem durch alle Situationen hindurchgehen? Mir scheint, als ob Herbert Grönemeyer daran denkt, wenn er im Refrain seines Titelsongs sagt, deine Hand gibt mir den Halt, den ich so dringend brauche, um nicht zu brechen. Halt ihr fest, halt sie fest und wir können uns noch retten. Mancher hat allerdings auch schon festgestellt, wie trügerisch diese Hoffnung ist, wenn man sich auf Menschen verlässt. Immerhin hat Herbert Grönemeyer auch seine erste Frau durch den Tod verloren. Und es gibt andere, die sagen, man ist verraten und verkauft, wenn man sich ganz auf Menschen verlässt. Der Apostel Paulus sagt, es gibt noch etwas ganz Tragisches, wenn man an Gräbern steht und keine Hoffnung haben kann. Aber der schlimmste Selbstbetrug, den man sich machen kann, ist jemand, wenn man sich auf seine eigene Gerechtigkeit verlässt. Es stimmt nämlich nicht, was in einem alten Karnevalslied gesungen wird. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Nein, etwas anderes ist Realität. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. So steht es im Hebräerbrief. Wir müssen uns Hoffnung bei Gott machen können. Hoffnung im jüngsten Gericht. Dort werden Bücher aufgeschlagen. Dort muss sich jeder rechtfertigen. Dass es so etwas gibt wie Bücher, das ahnen Menschen, die einmal erlebt haben, dass sie in Todesnot waren und das Leben sich bei ihnen vorbeigezogen hat, wie mit einem Film. Und die große Frage ist, und Ralf hat es ja in dem ersten Lied uns auch schon nahegebracht, wie ist das denn? Wird es ein böses Erwachen geben? Wie wird es denn werden, wenn wir einmal vor Jesus stehen? Nun, es muss kein böses Erwachen geben. Eine Hoffnung ist da, die ist nicht tot zu kriegen. Oh, ich liebe das Wort vom Hoffnung schöpfen, weil dort etwas ist, dass es eine Quelle gibt, aus der man Hoffnung bekommen kann. Und wenn gefragt wird, wo ist diese Hoffnung, dann kann ich sagen, es gibt einen Ort, wo diese Hoffnung erzeugt worden ist von Gott. Ein Ort, wo eigentlich erst alles am Ende ist, wo nichts mehr zu hoffen war. Das Kreuz Jesu Christi. Dieser Ort, wo die radikalste Hoffnungslosigkeit eigentlich gewesen ist. Hier hat der lebendige Gott die lebendige Hoffnung gelegt. Ein Grund, der stärker ist als der Tod. Gott hat einen Preis gezahlt für dich und für mich, um uns aus der Sklaverei der Sünde und des Todes frei zu bekommen. Nicht mit vergänglichem Gold und Silber, sondern, so heißt es, mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Hier macht Gott aus seiner abgrundtiefen Liebe ein Angebot, der sagt, so sehr habe ich Gott die Welt geliebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an mich glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Echte, lebendige Hoffnung hat einen Namen. Und dieser Name lautet Jesus Christus. Er ist auferstanden. Niemand und nichts kann ihn wieder totkriegen. Seine Worte sind nicht aus der Welt zu schaffen. Sein Reich ist nicht zu vernichten. Seine Liebe nicht auszulöschen. Sein Wille nicht umzustoßen. Ich gebe zu, dies zu glauben ist riskant. Wir haben nichts in der Hand. Aber Gott trägt das Risiko in Gestalt des Heiligen Geistes. Mit seinem Heiligen Geist haucht er uns Glauben ein und Hoffnung. Jetzt ist aber die Frage, was bedeutet das für uns im Blick auf konkrete Hoffnungen? Dürfen wir auf Heilung hoffen? Dürfen wir auf Heilung von Zerbruch hoffen? Dürfen wir auf Heilung von schweren Krankheiten hoffen? Als unsere Tochter Wiebke krebskrank wurde, da haben viele gesagt, so ein junger Mensch, was ist das tragisch? Und sie wollten so gerne wissen, wie unsere Tochter und wir damit fertig werden. Sie hat in der EC-Zeitschrift Anruf ein kurzes, ehrliches Zeugnis gegeben, unter anderem Folgendes geschrieben. Sie hat mir erlaubt, dass ich das auch nochmal zitiere. Sie schreibt, ich weiß, dass Gott Wunder tun kann. Warum nicht bei mir? Gott antwortet, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Sie schreibt weiter, im Vertrauen auf diese Zusage lebe ich mit der tickenden Zeitbombe in meinem Körper. Gott weiß, wie meine Zukunft aussieht. Leicht ist mein Leben nicht. Jederzeit kann der Tumor wieder aktiv werden. Auch die Tatsache, dass ich viele meiner Lebensträume aufgeben muss, ist schwer. Vor einigen Wochen las ich folgendes Zitat. Wenn wir nicht wirklich glauben, beten wir auch nicht. Wenn wir aber beten, ist alles möglich. Und sie hat als Überschrift über ihren Artikel gelautet, alles ist möglich, Gott. Der Tumor schläft, könnte jederzeit wieder aufwachen, im Augenblick ist sie wieder sehr beunruhigt. Viele wissen, dass ich vor 2 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt bin, ein halbes Jahr nachdem meine ein Jahr jüngere Schwester daran gestorben ist. Am Tag, als meine OP vorgesprochen wurde, stand in der Losung, so spricht der Herr, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen, siehe, ich will dich wieder gesund machen. Also, ich habe gezögert, dieses Wort 1:1 auf mich zu übertragen, aber es gab noch ein zweites Wort an dem Tag. Da steht, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und gerade darauf habe ich mich und meine Frau haben das auch getan, gestützt und haben uns der guten Führung Gottes anvertraut und immer wieder auch erlebt, wie Gott redet. Am Tag der Entlassung aus dem Krankenhaus stand in der Losung, Gott ließ das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Da habe ich gewusst, okay, jetzt beginnt eine Durststrecke. Aber ich kann in dieser Durststrecke und auf dieser Durststrecke weitere Lektionen lernen. Zum Beispiel, wie das ist, mit Schwachheit umzugehen, mit Unsicherheit umzugehen. Ich habe den Eindruck, als ob mir Gott nochmal ein Stückchen Lebenszeit zulegt, indem er mich gebrauchen will und indem er mich auch auf den Himmel vorbereitet. Am kommenden Dienstag werde ich wieder eine Computertomographie erleben. Dann wird sich herausstellen, ob das, was man letztes Mal gesehen hat, was Gutes ist oder nicht so Gutes ist. Eine Woche später findet das Gespräch mit dem Onkologen statt. Ich habe ein Wort, das mich leitet durch mein Leben die ganze Zeit der Krankheit. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wisst ihr, was das Beste ist? Ist Gesundheit das Beste? Oh, Gesundheit ist ein hohes Gut, aber nicht die Hauptsache. Wenn ein so fragiles, so gefährdetes Gut die Hauptsache sein soll, dann verstehe ich die Welt nicht. Alle, die schon gesund geworden sind, mussten irgendwann sterben, werden sterben. Es gibt auch andere Dinge, wenn die geschehen, Lösung von finanziellen Problemen, Heilung von Beziehungen, etwas Wunderschönes. Alles ist möglich dem, der glaubt. Václav Havel, der Schriftsteller, ehemalige Ministerpräsident der Tschechei, hat recht, wenn er schreibt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Ja, können wir denn Frieden überall auf der Welt erwarten? Können wir denn erwarten, dass der Klimawandel noch aufzuhalten ist, dass der Krebs überall auf der Welt besiegt wird, dass unser Wohlstand erhalten bleibt? Ich würde sagen, wir können nur auf das unsere Hoffnung setzen, was Gott für die Zukunft vorausgesagt hat. Und er hat nicht Frieden überall auf der Welt herausgesagt, auch nicht Bewahrung vor allen Naturkatastrophen, auch nicht Heilung von allen Krankheiten. Ich finde in der Bibel nirgendwo das. Auch nicht eine Garantie auf bleibenden Wohlstand. Der Apostel Petrus nennt als das Beste, worauf wir hoffen können, es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes, unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel vor euch bereithält. Oder, wie es hier heißt, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichten Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Das hat Gott selber testamentarisch festgelegt. Petrus spricht in diesem Zusammenhang von Seligkeit, von Rettung. Damit ist das Wort Heil, die endgültige Befreiung von Sünde, Tod und Teufel, von Vergänglichkeit bei der Wiederkunft Jesu gemeint. Es geht um alles, was Gott selber geben will. Das verheißt er. Und wir machen uns überhaupt keine Vorstellung, wie herrlich das einmal sein wird, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Das ist mehr als nur persönliche Seligkeit. Gott selber verspricht es. Im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung wird uns ein Blick hinter den Vorhang gewährt. Ich nehme eine andere Übersetzung. Heißt es in Offenbarung 21. Ich sah einen neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist die Wohnung Gottes bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und dann kommt etwas, oh, da freue ich mich schon drauf. Jede Träne von euren Augen wird er abwischen. Wir kommen mit Tränen oben an bei Jesus. Und es wird keinen Tod mehr geben. Und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Alles, aber auch alles. Das ist das, worauf wir uns freuen können. Hat sich nach Ostern unsere Welt verändert? Unterscheidet sich unsere Sicht von der von Menschen, die keine Hoffnung haben? Herbert Grönemeyer hat recht, wenn er sagt, Hoffnung ist gerade schwer zu finden. Ja, wir leben in unsicheren Zeiten. Und die gehören zum Leben dazu. Und es kann sein, dass wir in der Zukunft noch unsichere Zeiten erleben. Aber eines dürfen wir sagen, es gibt eine Hoffnung, die lebendig ist, die nicht tot zu kriegen ist. Das ist Jesus selber. Und weil er auferstanden ist, ist alles möglich, was er glaubt. Jahrelang habe ich an meinem Schreibtisch, wenn ich dort gesessen habe, eine eiförmige Kerze gehabt. Im Augenblick ist sie nicht mehr da, höchstwahrscheinlich hat die Sonne dazu geführt, dass sie nicht mehr ganz so rund ist. Aber die Banderole ist noch da, mit einem Ausspruch des dänischen Religionsphilosophen Søren Kierkegaard. 15 Jahre vor der Wende habe ich dieses Wort das erste Mal in einem Schaukasten, dem Rüstzeitheim Rathen in der Sächsischen Schweiz gelesen. Seitdem lässt es mich nicht los. Es muss doch alles schließlich gut werden mit uns, weil Jesus Christus auferstanden ist. Das macht mich im Blick auf die Zukunft zuversichtlich und lässt mich fröhlich leben. Amen. Lasst uns miteinander beten. Jesus Christus, wir müssen dir bekennen, dass wir uns oftmals durch die Dinge, die wir in den Nachrichten hören und sehen, bedrücken lassen und deprimieren lassen. Und dass wir manchmal ja, genauso erwartungslos leben wie viele Menschen um uns herum. Aber wir danken dir, dass Ostern geworden ist. Wir danken dir, Jesus, dass du vom Tode auferstanden bist. Und wir danken dir, dass du eine lebendige Hoffnung geschenkt hast, dass du selber diese Hoffnung bist. Du hast den Tod überwunden. Du hast Hölle, Tod und Teufel besiegt. Und wir dürfen als Menschen, die ihr Leben dir gegeben hat, auch diese neue Geburt erfahren, dass du etwas Neues in uns wächst. Eine große Hoffnung. Nicht Hoffnung, dass alles besser wird. Nicht Hoffnung, dass jedes Leid ein Ende hat. Aber dass du aus allem das Beste machst und dass du uns auf die Zukunft auch gespannt machst, wenn du wiederkommst in Herrlichkeit. Darauf wollen wir zuleben. Bitte schenk mir und uns, dass wir auch im Alltag Hoffnungsmenschen sind, die anderen gegenüber auch etwas bezeugen von dem, was du auch in unser Leben hineingelegt hast, und lass diese Hoffnung immer weitere Kreise ziehen. Wir loben und preisen deinen Namen.